Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Katja Weber. Herzlich willkommen nochmal zur Hörsaal-Extrawurst. Toll, dass ihr nach den Vorträgen von Hanno Hochmuth über Kiez und Kirche in Berlin-Friedrichshain und Kreuzberg und über die Versuche, den Checkpoint Charlie zu musealisieren, noch mehr Bock habt auf Berliner Stadtgeschichte. Ich hatte euch ja noch einen weiteren Vortrag vom Historikertag in Münster versprochen und der kommt jetzt. Und zwar von der Historikerin Stefanie Eisenhuth. Die arbeitet ebenfalls am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. In ihrer Dissertation hat sie sich mit den US-amerikanischen Alliierten in Berlin beschäftigt. Daraus ist auch ein Buch geworden, das ist im Herbst erschienen und heißt Die Schutzmacht. Die Amerikaner in Berlin 1945 bis 1994. Wir hören jetzt ihren gut 20-minütigen Vortrag mit dem Titel Frontstadt, Friedensstadt. Westberliner Deutungskämpfe. Darin befasst sie sich mit drei teils widerstreitenden Akteuren in West-Berlin: dem Westberliner Senat, den US-amerikanischen Alliierten und der lokalen Bevölkerung in der Frontstadt West-Berlin. Wobei gerade die Westberliner Bevölkerung alles andere als einig war, wenn es um die Sicht auf die US-Amerikaner in der Stadt ging.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, schlägt man das kleine West-Berlin-Lexikon der lokalen alternativen Szene auf, findet man dort einen Eintrag mit dem schönen Titel Jubel-Berliner. Jubel-Berliner seien, so das Büchlein, Berliner, die zu besonderen Anlässen, meist bei Staatsbesuchen und insbesondere bei Visiten US-amerikanischer Präsidenten, kameragerecht zum Jubel antreten. Entsprechende Fähnchen wurden verteilt. Angefangen hatte es mit dem Besuch von Präsident Kennedy, als die Stadt noch unter dem Eindruck des Mauerbaus stand. Damals war das Jubeln den meisten Berlinern ein Bedürfnis. Später sahen sich vor allem die Springer-Zeitungen genötigt, massiv Reklame zu schreiben. Dieser kurze Artikel spricht gleich mehrere Aspekte an, die für uns heute interessant sind. Erstens erinnert er noch einmal an die besondere Bedeutung, die den deutsch-amerikanischen Beziehungen in West-Berlin beigemessen wurde. Zweitens behauptet der Artikel, die Stadtgesellschaft sei gespalten. Es wird angedeutet, mit welchen Mitteln der Senat und die lokalen Medien um Deutungshoheit kämpften. Drittens bezeugt der Eintrag einen historischen Wandel, indem er betont, dass die Begeisterung vom Juni 63 später nicht so leicht reproduzierbar war. Der Terminus Jubel-Berliner spielt dabei natürlich auf die sogenannten Jubel-Perser an und damit auf jene bestellte Gruppe von Männern, die 1967 dem Schah von Persien bei seinem Berlin-Besuch zujubeln sollten und dann aber auf die anwesenden Demonstranten einprügelten. Und damit sind wir auch schon mitten in jener Zeit, in der eine Ausdifferenzierung begann, die schließlich bis zur Polarisierung reichenden Pluralität geführt hat. In den folgenden 20 Minuten möchte ich Sie deshalb auf eine kleine Reise durch die Westberliner Halbstadtgeschichte zwischen Mauerbau und Mauerfall mitnehmen. Anhand verschiedener Beispiele werde ich die zentralen Fragen unseres Panels erörtern. Im Mittelpunkt meines Vortrages steht dabei ein Akteursdreieck, das die Auseinandersetzung in jener Zeit prägte. Der Westberliner Senat, die Westalliierten, hier speziell die USA, und die lokale Bevölkerung. Wobei vor allem letztere Akteursgruppe natürlich alles andere als homogen war. Gerd Köhnen, hier zitiert als Historiker und Zeitzeuge zugleich, erinnert sich, Zitat, auf der einen Seite standen Zehntausende junger Zugezogener, auf dem Gegenpol gab es die eingesessenen Berliner, für die Frontstadt kein Schimpfwort, sondern ein Ehrentitel war. Aufgrund der Radikalisierung beider Milieus seien gesellschaftliche Konflikte in West-Berlin oft mit besonderer Intensität ausgetragen worden. Das zeigte sich erstmals in den späten 60er Jahren, als vehement um Deutungshoheit gekämpft und damit auch ein Grundstein für spätere Auseinandersetzungen gelegt wurde. Insbesondere die Gegner des Vietnamkrieges forderten mit ihren Parolen und Plakaten das gerade von Scott Krause beschriebene antikommunistische und proamerikanische Selbstverständnis der Stadt heraus. Wir sehen hier Bilder von so einem Demonstrationszug und können uns natürlich vorstellen, dass diese sogenannten Ikonen am Stiel eben dann provozierend wirkten auf diesen anderen Teil der Westberliner. Zugleich schmiedeten die Demonstranten jedoch auch eigene Allianzen. So versuchten zum Beispiel deutsche und amerikanische Studierende, die vor Ort stationierten US-Soldaten mittels gemeinsamer Publikationen, hier links im Bild, zur Desertion zu überreden und sie als Kampfgenossen für die angeblich bevorstehende Revolution zu gewinnen. Solche Ideen und Kooperationen waren keinesfalls Berlin-spezifisch. Ungewöhnlich war jedoch die heftige Gegenwehr des proamerikanischen Teils der Stadtbevölkerung. Das Aufeinandertreffen verschiedener Milieus eskalierte im Februar 1968 im Umfeld des an der Technischen Universität stattfindenden internationalen Vietnamkongresses. 12.000 junge Menschen protestierten damals auf Westberlins Straßen und solidarisierten sich mit der Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams. Der regierende Bürgermeister Klaus Schütz rief daraufhin persönlich in der Berliner Morgenpost zu einer Gegendemonstration auf. Ich zitiere: Es kommt auf jeden von uns an. Wir wollen der Welt zeigen, dieses Berlin steht für Freiheit und Frieden. Die Welt soll unsere Stimme hören, damit sie erfährt, dass andere, die sich hier getroffen haben, nicht für diese Stadt sprechen. Über 80.000 Westberliner fanden sich am Mittwoch, den 21. Februar 68, vor dem Schöneberger Rathaus ein, um ihre ungebrochene Loyalität zu den USA zu bekunden. Wir lesen auf den Plakaten: Weder Dutschke noch Teufel stehen uns nah, für Berlin, USA, und ohne Amerika keine Sicherheit für Berlin. Im Anschluss an die Kundgebung kam es vereinzelt zu gewalttätigen Übergriffen. Die Zeit berichtete, Zitat: Die Rufe schlagt ihn tot, lyncht ihn, hängt ihn auf, untermalten noch das Geläut der Freiheitsglocke, als ein junger Behördenangestellter als vermeintlicher Rudi Dutschke über den Platz geprügelt wurde. Erhitzte Gemüter der lokalen Presselandschaft schlossen die Gegner des Vietnamkrieges in Folge als Unberliner aus der städtischen Gemeinschaft aus. In der diskursiven Ausgrenzung spiegelt sich das damalige Selbstverständnis der westlichen Halbstadt. Die amerikanische Schutzmacht, die schließlich die Lebensfähigkeit der Insel im Roten Meer garantiere, war nicht zu kritisieren. In den Jahren darauf wandelte sich allerdings das Verständnis von Sicherheit auch in West-Berlin. Die Alliierten verfolgten diese Veränderung äußerst aufmerksam. Unmittelbar nach Abschluss des Vier-Mächte-Abkommens beschrieb ein Jahresbericht der US Army die Situation der Halbstadt als Abnormal Normalcy. Der Report der US-Armee hielt fest, dass die Entspannungspolitik den älteren Westberlinern ihren Sense of Purpose geraubt habe, während junge Menschen das Gefühl hätten, this new normalcy was not normal enough. Anstelle der einstigen Security Concerns, Sorgen um die militärische Sicherheit, würden nun verstärkt Quality of Life Concerns im Vordergrund stehen. Viele Menschen erwarteten nun auch einen Schutz vor Umweltschäden, Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, Atomenergie, Artensterben, demografischer Wandel, dem drohenden Ende des Rentensystems. Vor diesen Bedrohungen konnten die sogenannten Schutzmächte allerdings keinen Schutz bieten. Schon bald stand deshalb die Frage im Raum, ob ihre Anwesenheit denn überhaupt noch vonnöten sei. Vor allem die innerstädtischen Militärübungen der Westalliierten wurden in diesem Kontext zu einem umkämpften Thema. In Kreuzberg und Schöneberg hatte zu Beginn der 70er Jahre eine Auseinandersetzung begonnen, die Ende des Jahrzehnts in erbitterten Straßenschlachten endete. Die städtischen Altbauten stellten damals den eigentlichen sozialen Wohnungsbau Westberlins dar, da für sie noch eine Mietpreisbindung galt. Nun sollten viele verschwinden, denn das Stadterneuerungsprogramm sah eine umfassende Flächensanierung vor. Einige Betroffene wehrten sich durch die Gründung von Bürgerinitiativen, andere engagierten sich in Form von Instandbesetzungen und wiederum andere schlossen sich den Hausbesetzern an. Was diese städtebauliche Entwicklung mit den Alliierten verband, war deren Wunsch, in einem realistischen Umfeld zu trainieren. Und wo ließ sich der Häuserkampf am besten proben? Natürlich im Umfeld jener Gebäude, die eh abgerissen werden sollten. Zum Beispiel hier in der Skalitzer Straße im Bezirk Kreuzberg. Schnell tauchte in der linksalternativen Szene die Vermutung auf, die Alliierten würden mit dem Senat kooperieren und die sogenannte Kahlschlagsanierung aktiv unterstützen. Die Akten der US-Armee legen jedoch eine andere Lesart nahe. Im Januar 1980 wurde der US-Verbindungsoffizier Richard Bock überhaupt erst durch die betroffenen Vertretung des Sanierungsgebietes Kreuzberg darauf aufmerksam gemacht, dass die alliierten Truppenübungen auffällig oft in genau jenen Gegenden stattfanden, in denen die Entmietung vorangetrieben werden sollte. Die Areale zur Übung des Häuserkampfs wurden den Militärs von der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen zugewiesen. Deren Listen bestanden zumeist nur aus 2 bis 4 Adressen und verwiesen erstaunlich oft auf die Sanierungsgebiete. Immer wieder hatten sich die Alliierten darüber beschwert und gebeten, doch endlich mehr Adressen zu bekommen, damit nicht immer nur einzelne Straßenzüge unter den Übungen zu leiden hätten. Vergeblich. Bock erschien die Vermutung der Bürgerinitiative deshalb durchaus plausibel. Er notierte, es sei schließlich nicht das erste Mal, dass der Senat die Alliierten zum Sündenbock machen würde. Wenige Kilometer weiter südlich waren die Amerikaner Ende der 70er Jahre nämlich ebenfalls zum Opfer politischen Taktierens geworden. Da auch viele US-Soldaten von dem akuten Mangel an bezahlbarem Wohnraum betroffen waren, wollte die Armee eine neue Wohnsiedlung errichten. Im Sommer 76 begannen die Debatten um einen geeigneten Standort. 2 Jahre später hatte die Stadt noch immer keine adäquate Lösung präsentiert. Schließlich folgte der amerikanische Stadtkommandant der nicht ganz uneigennützigen Empfehlung des Zehlendorfer Bezirksbürgermeisters und griff auf das Besatzungsrecht zurück. Teile des idyllischen Düppeler Feldes wurden requiriert, um endlich mit dem Bau von Wohnungen beginnen zu können. Damit war der Senat aus dem Schneider. Hier sehen wir den Bauzaun und einen Flyer der Bürgerinitiative, der sich eben auch an die Amerikaner selbst richtet. Der Senat war aus dem Schneider, denn man sparte sich durch die Anwendung des Besatzungsrechts das komplizierte Bürgerbeteiligungsverfahren und, wie praktisch, der Unmut richtete sich nun primär gegen die US-Armee. Lokale Bürger- und Umweltinitiativen versuchten, einen Baustopp zu erzielen, ohne Erfolg. Kein Gericht in Deutschland oder den USA erachtete sich als zuständig für Klagen gegen die Besatzungsmacht. Der Richter Herbert Stern, der parallel dem Sondergericht United States Court for Berlin vorstand, machte seinem Ärger in einem Interview mit dem Spiegel Luft. Zitat: Da in Berlin hat Bonn die Möglichkeit, seine eigenen Gesetze über den Haufen zu kicken, indem es die Amerikaner, Franzosen und Briten anhält, das stellvertretend zu tun. Man handelt im altvertrauten Kreis, einer kratzt den Rücken des anderen. Zitat Ende. Die Rechte der Alliierten wurden nun zu einem zentralen Diskussionspunkt der Westberliner Lokalpolitik. Die Befürworter des Bauvorhabens hatten Düppel zudem auch zum politischen Bekenntnis werden lassen. Wer gegen den Bau von Wohnungen für amerikanische Familien ist, ist gegen die Schutzmächte. Immer wieder mussten sich die Bürgerinitiativen gegen Vorwürfe wehren, antiamerikanisch eingestellt und kommunistisch unterwandert zu sein. Auch die Friedensbewegung wurde mit diesen Vorwürfen konfrontiert, doch vor dem Hintergrund der nicht nur rhetorischen Aufrüstung unter US-Präsident Ronald Reagan provozierte die demonstrative Amerika-Verbundenheit des alten West-Berlins zunehmend, was vor allem im Umfeld der beiden Berlin-Besuche des US-Präsidenten deutlich wurde. Die junge Partei, die Alternative Liste, rief 1982 zu einem öffentlichen Bekenntnis dagegen auf, dass, Zitat, diese Stadt eine Neuinszenierung jener Ich bin ein Berliner Show mit Ronald Reagan erlebt. Die Berliner Morgenpost hielt mit großen Worten dagegen. Soll der Präsident wegen der paar tausend Chaoten, die von Zeit zu Zeit randalierend und steineschmeißend durch unsere Straßen rennen, Deutschlands wahre Hauptstadt meiden? Müssen die Berliner darauf verzichten, den Mann zu sehen, dessen Land sie in erster Linie ihr Leben in Freiheit und Unabhängigkeit verdanken? Darauf kann es nur eine Antwort geben. Demonstrativ und unübersehbar müsste das Volk dieser Stadt aufstehen und wie früher mit den Füßen abstimmen, denn der Erfolg wäre optimal. Ronald Reagan wüsste, wie viele Freunde er an der Spree hat. Und die Kommunisten würden daran erinnert, dass sie bei den Berlinern keinen Blumentopf gewinnen können. Die Zitate machen deutlich, wie im West-Berlin der 80er Jahre um Deutungshoheit gerungen wurde. Während die einen an dem im Kalten Krieg geborenen städtischen Selbstverständnis festhielten, erschien anderen eine bedingungslose transatlantische Loyalität ebenso aus der Zeit gefallen wie das Besatzungsrecht. Am Vortag des Präsidentenbesuchs am 11. Juni 1982 organisierten 189 verschiedene Gruppierungen, also Friedensgruppierungen, eine Großdemonstration. Über 40.000 Personen nahmen daran teil. Der Theologe Helmut Gollwitzer rief den Versammelten bei der Abschlusskundgebung zu: Im Halb- oder ganz kalten Krieg ist West-Berlin die Geisel, mit der jede Supermacht die Bundesrepublik politisch erpresst. Als Frontstadt geht West-Berlin kaputt, als Friedensstadt wird es leben. Zu einer Zeit, als es sich viele West-Berliner im Schatten der Mauer gemütlich gemacht hatten, verwies der engagierte Friedensaktivist auf die Fragilität ihrer Inselidylle. Er beklagte, dass noch immer Hunderttausende West-Berlin als ein Bollwerk gegen den Kommunismus deuten würden, obwohl die Halbstadt doch endlich zu einer Brücke zwischen Ost und West werden müsse. Am Abend nach der Kundgebung kam es in Kreuzberg und Schöneberg zu bürgerkriegsähnlichen Szenen. Die BZ wusste sofort, wer die Schuldigen waren. Zitat: 5.000 Chaoten, die meisten aus allen Teilen der Bundesrepublik angereist. Die Zeitung zog eine klare Trennlinie: Berliner jubeln, Chaoten brennen. Doch auch weitestgehend friedliche Proteste konnten im West-Berlin der 80er Jahre schnell provozieren. Als das Aktionsbüro Friedenswoche ein Jahr später, im Oktober 1983, zu einer Blockade der in Berlin-Lichterfelde gelegenen Andrews Barracks aufrief, erntete es massive Kritik. Obwohl es sich um eine in Westdeutschland häufig angewandte Praxis der Friedensbewegung handelte, weckte das Wörtchen Blockade in West-Berlin alte Erinnerungen. Der regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker nannte das Vorhaben einen Anschlag auf den Schutz der Freiheit, den die US-Armee doch garantiere. Der Steglitzer Bürgermeister bezeichnete die Aktion als geschmacklos, instinktlos, bösartig und dumm. Innensenator Heinrich Lummer drohte den Teilnehmern gar mit einer Geldbuße in Höhe von 50.000 D-Mark oder Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren, wegen Verstoß gegen alles alliiertes Recht. Als sich am Vormittag des 15. Oktober 1983 dennoch ca. 4.000 Demonstranten vor der Kaserne einfanden, bekundeten mehrere Anwohnerinnen und Anwohner trotzig ihre Solidarität mit den USA. Demonstrativ übergaben sie dem Torposten Blumen, Kuchen und Sympathiebriefe, wie hier durch die US-Armee dokumentiert. Einen weiteren Höhepunkt erlebte der Westberliner Kampf um Deutungshoheit im Frühsommer 87. Am 1. Mai, dem Auftaktwochenende für das 750. Stadtjubiläum, kam es in Kreuzberg mal wieder zu heftigen Krawallen. Der regierende Bürgermeister, nun Eberhard Diepgen, kommentierte die Ereignisse mit den Worten: Eine Clique von Anti-Berlinern hat sich in brutaler Weise zusammengerottet, um zu stören und zu zerstören. Das werden sich die Berliner nicht gefallen lassen. Doch nur einen Monat später, im Umfeld eines weiteren Besuchs von US-Präsident Reagan, kam es wieder zu Straßenkämpfen. Wieder wurde nun der Begriff Anti-Berliner bemüht, um die guten, applaudierenden West-Berliner von den falschen, randalierenden zu unterscheiden. Aus Protest schufen die Ausgegrenzten daraufhin ihr eigenes Berlin, Anti-Berlin. Das Büro für ungewöhnliche Maßnahmen errichtete auf der Cottbusser Brücke einen antikapitalistischen Schutzwall und Sie sehen die Aufschrift: Hier beginnt endlich Anti-Berlin. Trotz dieser Auseinandersetzungen muss festgehalten werden, die Sorge um den Frieden und der Wunsch nach Ruhe und Stabilität waren schicht- und generationsübergreifend, weshalb sich der alte Frontstadtgeist nicht mehr so leicht mobilisieren ließ wie noch zwei Jahrzehnte zuvor. Eine Gegendemonstration mit Zehntausenden Teilnehmern wie im Februar 68 gab es in den 80er Jahren nicht mehr. Zwar versammelten sich am Tag nach den Kreuzberger Ausschreitungen 75.000 Westberliner auf der Straße des 17. Juni. Doch statt gegen die Anti-Berliner zu protestieren, wollten sie lediglich, wie jedes Jahr, die Militärparade zum Tag der alliierten Streitkräfte bestaunen, freuten sich schon auf die Fallschirmspringer und die Polizei-Motorrad-Sportgruppe. Ihre Teilnahme an dem Spektakel war nicht mehr wie einst ein politisches Bekenntnis, sondern einfach ein liebgewonnenes Ritual. Was können wir nun aus diesem kurzen Galopp durch die Westberliner Stadtgeschichte für unsere Diskussion mitnehmen? Erstens wurde gezeigt, dass die meiste Erzählung vom Vorposten der Freiheit auch noch in den 70er und 80er Jahren äußerst wirkmächtig war. Während die Studentenbewegung eigene transatlantische Verbindungen knüpfte, versuchte die Friedensbewegung, den städtischen Mythos zu integrieren, daraus aber andere Schlussfolgerungen zu ziehen. Aus der Frontstadt müsse eine Friedensstadt werden. Die Aktivitäten der Umweltbewegung machten dann deutlich, dass die städtische Meistererzählung eine defizitäre Realität überdeckte. Der Kampf gegen die Baumaßnahmen in Düppel demonstrierte die juristische Machtlosigkeit der Stadtbewohner gegenüber ihren sogenannten Schutzmächten und weckte Zweifel an der Vorstellung, dass West-Berlin nicht nur ein Vorposten der Freiheit, sondern auch der Rechtsstaatlichkeit sei. Zweitens wurde deutlich, dass zentrale Merkmale von Cold War Berlin, die alliierte Militärpräsenz und das Besatzungsrecht, stets Last und Chance zugleich waren. Der Berliner Status bot den Alliierten und auch dem Senat immer wieder die Chance, politisches Engagement von unten einzuschränken. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen Transparenz und Partizipation einforderten, wurde der Status damit jedoch auch zur Last. Der ehemalige politische Berater der US Mission Berlin, John Kornblum, zog deshalb im Rückblick ein nachdenkliches Fazit. Ich zitiere: "Had the Russians not collapsed in 1989 as they did, I personally don't think we could have held our position in Berlin politically for 10 years, maybe not 5 years." Kurz vor dem Fall der Mauer war West-Berlin mit kaum lösbaren Problemen konfrontiert. Es wurde immer deutlicher, dass sich die ummauerte Insel neu erfinden müsste, um nicht wie ein kurioses und aus westdeutscher Perspektive auch ziemlich teures Relikt vergangener Tage zu wirken. Der Handlungsspielraum war indes gering. Vielen Dank.
Stefanie Eisenhut, Historikerin am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, über West-Berlin und über die Deutungskämpfe im Hinblick auf die US-amerikanische Schutzmacht bzw. Besatzungsmacht. Sie hat ihren Vortrag mit dem Titel Frontstadt, Friedensstadt, West-Berliner Deutungskämpfe am 27. September 2018 gehalten, anlässlich des Historikertages in Münster. Und solltet ihr wieder erwarten, die beiden Berlin-Vorträge von Hanno Hochmut noch nicht gehört haben, hier kommt nochmal der Heißmacher.
Das ist unser Haus. Ihr kennt uns hier nicht raus.
Nachdem die Kirche in Friedrichshain-Kreuzberg selber randständig geworden war, kümmerte sie sich verstärkt um die Menschen am Rande der Gesellschaft.
Schmeiß doch endlich mit und fest und musch aus Kreuzberg raus.
Dunze prägte den wirkmächtigen Begriff der Kreuzberger Mischung, der damals ebenso erfunden wurde wie die positive Bedeutung des Kiezes. Die Kirche kommt nach den Vorstellungen von Klaus Dunze in eine ganz besondere Rolle eines konstruktiven Störenfrieds.
Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört.
Die Instandbesetzerbewegung, die alternative Liste in West-Berlin sowie die internationale Bauausstellung von 1984-87 kommen nach Friedrichshain. Wir gehen also auf die andere Seite der Spree. In Friedrichshain entwickelte sich ein besonderer Schwerpunkt auf der Arbeit mit unangepassten Jugendlichen. Die Bluesmessen zeigten einen solchen Erfolg, dass sie von Mal zu Mal größer wurden und bald über 1000 Besucher aus der gesamten DDR anzogen.
Also Also riskiert ruhig mal ein Auge auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Katja Weber verabschiedet sich und dankt artig fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.